Ja, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ach, was war, genau, seid ihr da? Also, ich probiere es nochmal. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ja, genau. Auf jeden Fall nehmt Grüße nach Ravensburg mit, gell, wenn ihr wieder in eure neue, meine alte Heimat fahrt, ans Oberschwäbische. Und ja, als ich so heute Nacht im Bett lag, da habe ich so richtig gefreut über den Regen. Ich dachte mir, du bist kein bisschen zu früh gekommen, Regen, das sage ich dir mal. Als wir da auf dem Camp waren, wir hatten es zwar wirklich mal eisekalt, bis auf 5 oder 4 Grad runter hat es mal gekühlt. 3 Grad sehe ich hier vom Küchenteam. Das war wirklich kalt, aber es war trocken und wir hatten eine richtige gesegnete Zeit. Es gibt sicher noch die einen oder anderen Berichte. Und da muss man echt sagen, was für ein Hammer. Wir hatten ja ungefähr 300 Teilnehmer. Und dann, wenn ich allein sehe, mit was für einer starken, unterstützenden Fraktion wir aus Babenhausen am Gesamtgeschehen von dem Camp mitbeteiligt waren. Also selbst solche, die jetzt ohne Kluft einfach nur hier mit einem Riesenherz in der Gemeinde dabei sind. Euch allen vielen, vielen Dank. Man denkt dann immer so, warum tue ich mir das an? Ganz nebenbei, das fragt sich jedes Ranger-Kind auch. Warum tue ich mir das überhaupt an, mir von irgendeinem Teamleiter sagen zu lassen, wie ich auszusehen habe, welche Uhrzeit ich aufzustehen habe, welchen Dienst ich zu übernehmen habe und wenn ich ins Bett gehen muss, warum tue ich mir das an? Und ich denke dann jedes Mal, bis mein 5. Camp in Folge, das lohnt sich so. Also alle, die ihr sowas noch nie erlebt habt, ihr tut mir leid. Amen für alle, die das erlebt haben. Ist es so? Meine Frau ist nach wie vor schwanger. Ich bin immer noch nicht zum 3. Mal Vater geworden. Das kann jederzeit losgehen. Für den Fall, dass es losgeht, musst du Daniel einfach in meinem Konzept weitermachen, okay? Ich hoffe, ich habe das so weit rübergebracht. Hier auf meinem Tablet. Wie es geht. Kurz noch zum Camp. Es waren 8 Stämme aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg plus Bensheim und Heppenheim. Es war eine ganz engagierte Sache, eine richtige, einmütige Zeit mit Campleitung, die das jeweils zum ersten Mal gemacht haben, die aber so professionell, so weise, so liebevoll klare, konsequente Regeln vorgegeben haben und es gab also wirklich wenig, nennen wir es jetzt mal, Ausbrüche oder Übertretungen. Und schlussendlich haben wir auch so erleben dürfen, hey, einen Abend haben wir zur Versöhnung aufgerufen und wer echt Gottes Hilfe braucht zur Versöhnung, um anderen vergeben zu können, soll echt Gebet in Anspruch nehmen. Und da ist auf einmal so eine Freiheit, so eine Sehnsucht gewachsen und mich hat es dann wie erschlagen zu merken, dass die ersten 2 jungen Männer, die zu mir kamen, um Gebet zu empfangen, waren welche, die mir gesagt haben, mein Vater ist fremdgegangen und ich kann das dem nicht verzeihen oder meine Eltern sind auseinandergegangen und es ist so ein Schmerz und ich kann meinem Vater nicht vergeben. 15, 14-jährige Jungs, die darunter echt leiden. Und dann dachten wir, das waren wahrscheinlich nur exemplarisch 2 für ganz viele in unserer Gesellschaft, die uns darunter leiden, dass sich Eltern zerstreiten und getrennte Wege gehen. Und das war echt ein Schmerz, das zu sehen. Und ich habe am liebsten mit denen mitgeheult. Und dann zu merken, wie aber sie es zulassen, dass Gott aber hineinkommt. Sie haben es ausgesprochen, weil der Wunsch da war, ich möchte echt Veränderungen. Andere sind gekommen, haben gesagt, bei uns im Team, wir haben einen, den mobben wir eigentlich immer und so. Und der tut sich immer blöd anstellen, aber das wollen wir nicht. Dann habe ich zu den 2 so gesagt, hey, komm, wir beten mal. Und erzählt mir morgen, wie es gelaufen ist mit der Versöhnung. Und die kamen dann auf mich zu, das waren aus einem anderen Stamm. Und das war echt genial. Also wir haben uns dann mit ihm ausgesprochen und es ist jetzt alles okay zwischen uns. Und dann denkst du, wie cool ist es, wenn Gott am Wirken ist. Dann haben wir an einem Tag erleben dürfen von den dass ich sehe, 230 Kinder, die da sind, dass bei einem Aufruf einfach den Weg mit Jesus neu festzumachen, eine Erneuerung, eine Entscheidung zu treffen. Klar ist da ein gruppendynamischer Prozess da und auf einmal, ich bin da umringt von wahrscheinlich 100, 120 Kids gewesen, die sich sagen, ja, wir wollen einfach neu unser Leben Jesus anvertrauen. Und du bist, stehst da wie neben dir und denkst dir, dafür lohnt sich's, Gemeinde Jesu zu sein. Dafür lohnt sich's, echt auf dem Weg zu bleiben, auch wenn es manchmal schwer ist. Und eigentlich passt es auch so zu dem Thema, und das ist jetzt die geniale Überleitung, unsere Vision bleibt ja nicht nur bei wir brennen für Jesus, sondern sie geht weiter mit dem nächsten Satz, wir nehmen Gottes Auftrag an und setzen ihn gemeinsam um. Mein Schwerpunkt von dieser Überschrift geht jetzt mal auf Gottes Auftrag. Beim nächsten Mal, wenn ich wieder dran bin mit Predigen, wahrscheinlich dann bin ich schon zum dritten Mal Vater, ist gemeinsam. Aber das kommt erst dann. Jetzt kommt Gottes Auftrag. Gottes Auftrag. Was ist Gottes Auftrag? Wie erkennen wir Gottes Auftrag? Welche Auswirkung hat Gottes Auftrag für alle Christen auf der ganzen Welt, die lokale Gemeinde und für mich ganz persönlich? Und bei diesem Thema Gottes Auftrag, da kann man natürlich sich philosophisch darin verlieren, in unkonkretem Geschwafel, so dass es für dich und mich keine Auswirkung hat. In unserer heutigen Zeit, in der Individualismus schon selbst als Religion zelebriert wird, Individualismus, ich weiß genau, was für mich gut ist. Ich weiß genau, meinen Weg ist gut. Deswegen gibt es ja auch die, das kann man ja ganz vornehm formulieren, die Geburtenregelung. Einfach, weil wäre ja blöd, zum ungünstigen Zeitpunkt schwanger zu werden, was ja meiner Karriere, meinem individuellen Plan doch widerstrebt. Das ist doch gut, wenn wir da eine Geburtenregelung haben. Also eigentlich nichts anderes wie Abtreibung beziehungsweise Verhütung und so weiter. Ich habe jetzt nichts gegen Verhütung. Hallo. Geburtenregelung, Individualismus wird schon als Religion zelebriert, in der wir Argumente hören wie, das mag für dich richtig sein, aber für mich ist das falsch. Andersrum, das mag für dich falsch sein, für mich ist das richtig. Gibt's das? Gibt's das? Das ist also quasi über dem Ganzen etwas, ich bei etwas zum Ausdruck bringen kann. Für dich mag das falsch sein, für mich kann das falsch sein, für dich ist richtig oder andersrum. Angenommen, passend zur Jahreszeit, Weihnachten. Weihnachten, was ist das Wichtigste an Weihnachten? Ja, Geschenke, das steht bei mir auch drauf. Hey, wir müssten ein Fleisch sein wahrscheinlich, du bist so nah an mir dran. Was ist an Weihnachten noch wichtig? Wer hat eine Idee? Was ist wichtig an Weihnachten? Jonas? Gutes Essen, das war das zweite auf meinem, habt ihr ein Konzept gespiegelt oder was? Genau, Gemeinschaft, was ist noch wichtig an Weihnachten? Der Tannenbaum, der steht da zwar nicht, aber ist richtig. Was ist noch wichtig? Schnee ist wichtig, weiße Weihnachten, sonst ist es ja kein richtiges Weihnachten. Seid ihr da mit mir einer Meinung? Frieden, genau. Also, ich habe so mal zusammengetragen, Geschenke, gutes Essen. Nein, Würstchen mit Kartoffelsalat. Nein, Karpfen ist richtig und wichtig. Lieder, aber bitte Weihnachtslieder. Eine Weihnachtsgeschichte lesen ist wichtig an Weihnachten. Dass alle zusammen sind, ist wichtig. Auch wenn kein Frieden in der Familie ist, wenigstens so tun, als ob. Können wir nicht mal heile Familie spielen? Ein Krippenspiel ist wichtig an Weihnachten. Was ist der Auftrag von Weihnachten? Was ist der Auftrag von Weihnachten? Und ich habe dann festgestellt, es gibt gar keinen biblischen Auftrag. Es gibt keinen biblischen Auftrag für Weihnachten. Das mag euch jetzt vielleicht schockieren oder ihr wusstet schon. Nirgends in der Bibel gibt es den Auftrag, Weihnachten zu feiern. Ist doch der Hammer. Ist so. Steht nirgends drin. Es gibt sieben Feste, die Gott eingesetzt hat, unter anderem das Passa, das Laubhüttenfest und so weiter, Versöhnungstag. Aber für Weihnachten gibt es definitiv faktisch keinen Auftrag. Was hat das jetzt mit meiner Predigt zu tun? Es gibt auch keine klare Anweisung, wie Weihnachten zu feiern ist. Aber klar, wenn es ja den Zweck erfüllt, Gott die Ehre zu geben und den Menschen Jesus bekannt zu machen, dann ist es auf keinen Fall verkehrt, Weihnachten zu feiern. Aber, und das ist ja das Wichtige, es gibt so viele Leute, die sich die Köpfe einschlagen könnten, wie man richtig Weihnachten zelebriert. Und wie sie empfinden, dass von Gott her Weihnachten man feiern soll. Dabei gibt es eben, wie gesagt, keinen klaren Auftrag. Es gibt keine Weihnachtslieder, steht nirgends drin, mit Zimt musste sein und mit was auch immer, Zimtsterne. Und wir für uns emotional, so wie wir geprägt sind, und da stecke ich ja mit drin, weiß für mich ganz klar, wenn wir das so machen, dann ist es definitiv nicht Weihnachten. Also ich für mich beurteile das und versuche das auf andere überzustülpen. Ihr merkt nachher gleich, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Es geht also um den Auftrag. Was bedeutet Auftrag? Ist Auftrag, wenn er von Gott herkommt, eher ein Befehl oder ist es eine Option? Auftrag. Was ist es für dich und für mich? Ist es so optional? Schau mal, ob es reinpasst oder nicht. Denk, wenn ich einem Architekten den Auftrag gebe, für mich ein Haus zu gestalten, dann wünsche ich mir, dass der sich nicht eine Brücke oder irgendwas anderes vornimmt, was er auf mein Grundstück stellt, sondern dass er diesem Auftrag folgt. Dann möchte ich aber auch, dass er den Auftrag macht und nicht sagt, mal gucken, ob es mir reinpasst. Ich habe seit 15 Jahren ungefähr habe ich ein Auto, also ich habe ja schon länger, aber dasselbe Auto, das habe ich schon seit 18 Jahren, einen Alfa Romeo GTV6. Für alle, die das nicht kennen, das ist ein italienischer Silberpfeil, 160 PS, toller Sportwagen, 6 Zylinder, tolles Auto. Das habe ich bei einer Autowerkstatt abgestellt mit der Bitte, es zu reparieren, wenn es ihm mal reinpasst. Das ist bis heute nicht passiert. Und ich werde immer wieder gefragt, hast du den Alpha noch? Ich sage, ja, der steht da noch. Und irgendwann wird er fertig sein. Und alle denken, der ist schon von den Motten zerfressen. Da gibt's gar nichts mehr. Wisst ihr was? Ich habe das nicht klar formuliert, was ich will. Es liegt auch daran, weil ich weiß, wenn er es repariert, ist es richtig teuer. Aber das Verrückte ist, wenn du Dinge nicht klar formulierst oder als Option gibst, dann passiert definitiv nichts. Auftrag Gottes, ist es Option oder ist es Befehl? Gefällt uns ja in unserem individuellen Verständnis überhaupt nicht, dass uns irgendjemand Bescheid sagt, wie ich was zu machen habe. Ich möchte jetzt mal nicht ganz schwer, ganz tief, tiefenpsychologisch und auch philosophisch darauf eingehen, sondern ich mag mal eine einfache Antwort darauf finden, was Gottes Auftrag für uns ist. Und dann habe ich in 1. Timotheus 2, Vers 4 gefunden, den Auftrag. Es ist ein ganz kurzer, einfacher Satz. Und da steht nämlich in 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott möchte, Jesus möchte, dass jeder gerettet wird, und die Wahrheit erkennt. Das ist der Auftrag. Um das geht's, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Das heißt, universal für die Gemeinde Jesu zu jeder Zeit, an jedem Ort gilt dieser Auftrag. Gott möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Das bedeutet für die lokale Gemeinde, in der du und ich uns wiederfinden, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit Gottes erkennt. Und das bedeutet für dich ganz persönlich, der ganz individuelle Plan Gottes für dich und mich ist, dass jeder Mensch gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Von Anbeginn der Welt hat Gott uns geschaffen, um mit ihm in Gemeinschaft zu sein. Das wissen wir. Und wir wissen auch, dass seit dem Sündenfall diese Beziehung zu Gott zerbrochen ist. Wir leben in einer Welt, die ist voll von, und jetzt nehmt mal diese Worte auf, wir leben in einer Welt, die ist voll von Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst. Also jetzt nicht vor irgendwelche Götzenbilder da so, das könnte ja auch ein Auto sein, Alfa Romeo oder sonst irgendwas. Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und noch vieles mehr. Und wir wissen, was die Bibel dazu sagt, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Könnt ihr da mit mir einen Amen sagen? Ist es so? Können wir alles in Galater 5 ab Vers 19 lesen? Die Gemeinschaft zwischen uns und Gott ist zerbrochen, also global dem Menschen. Und die Welt ist voll solcher Dinge. Und dann ist es so, dann überlegen wir bei uns selber, okay, wir sind ja so irgendwie gläubig, haben Jesus ja aufgenommen, kommen auch hin und wieder regelmäßig in die Gemeinde, und dann möchte ich, dass wir uns das vielleicht jetzt nochmal anhören und fragen, ist vielleicht von der Aufzählung, die ich jetzt mache, etwas in deinem und in meinem Leben verhaftet noch? Hängen wir dann dem einen oder anderen noch, halten wir das noch fest? Von Unzucht, unreinen Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, so wir sind die Richtigen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel oder dergleichen mehr. Und die Bibel ist da knallhart und sagt, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Das ist ein ganz schön harter, es ist ein echt heavy Anspruch. Und stellt euch vor, ich würde sagen zu euch, wisst ihr was, ich habe mit allem kein Problem. Aber so einmal im Monat mich so richtig zudonnern, mir so richtig die Kante geben, mir mal so richtig mich betrunken machen, also das muss doch für Gott okay sein. Oder ich sag, ich bin sonst eigentlich ganz in Ordnung, aber so hin und wieder mal eine Bank überfallen, das brauche ich einfach zum Leben. Oder ich bin ja eigentlich ein friedlicher Mensch, aber so manchmal einem richtig eine reinhauen. Oder, hey, ich liebe Streit. Ich find's genial, wenn wir uns so fett zoffen. Ich kann so mir die Einzelnen rausgreifen und sagen, alles andere mache ich richtig, aber da habe ich mit Gott einen Deal, das ist schon okay. Glaubt ihr, dass es geht? Glaubt ihr, dass es geht? Und wie oft leben wir aber mit manchen Dingen in unserem Herzen verborgen und wundern uns, wieso wir ein kraftloses Leben haben. Gut, das sind jetzt oftmals nicht die großen Dinge wie Götzendienst, Zauberei, wobei wer manipuliert, das wird ja als Hexerei und Zauberei angesehen. Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, oh, das sind so Dinge, die treten doch bei uns allen irgendwie auf. Wisst ihr, man würde ja nie Pastor werden, wenn man sich nicht gern selber hören möchte. Oder einen anderen Satz von einem Pastor vielleicht, nachdem wir jetzt die ganze Zeit von mir geredet haben, jetzt mal zu dir, wie fandest du denn meine Predigt? Da hat man doch auch jeder, der ja irgendwo im Rampenlicht steht, ja damit zu kämpfen. Wie gehe ich denn damit um? Bin ich dann lobgeil? Bin ich dann jemand, der permanent dann, ich stehe nicht auf der Titelseite, obwohl und so weiter. Aber das kann auch jedem anderen Menschen in verschiedenen Lebensbereichen echt ein Problem sein. Neid. Wie oft sind wir neidisch wegen irgendwelche Dinge? Wisst ihr, warum die Schwaben so erfolgreich sind in guten Sachen bauen? Es gibt kaum ein Bundesland, es gibt kein Bundesland, in dem mehr Erfindungen gemacht werden, in dem mehr Patente angemeldet werden wie in Baden-Württemberg. Wisst ihr, warum das so ist? Weil die Schwaben sind voller Neid. Weil die sagen sich, wenn der das kann, dann kann ich das auch oder dann mache ich es besser. Das ist so. Schau dir das an. Geh mal Stuttgart, Samstagmorgens. Du siehst die Leute alle an der Kehrwoch machen. Das muss sauber und schön sein vorne dran. Ich meine, wir profitieren ja auch von dem Neid der Schwaben. Die machen ja auch gute Sachen mitunter. Aber gleichzeitig, wenn ich den Neid so als destruktiv benutze, dann und in mir was festfrisst, dann ist es doch zum Schaden. Und die Bibel sagt uns ganz klar, auch bei Trunkenheit, ausschweifendem Lebenswandel und dergleichen mehr, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wir sehen schon mal, was nicht Gottes Auftrag ist. Ganz im Gegenteil, es hindert uns sogar, Gottes Auftrag zu erfüllen. Und wenn es in dem Vers 4 heißt, er, Jesus, möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Erkennen bedeutet nicht zu wissen, was richtig wäre. Weil das wissen die Menschen alle. Die gucken mich dann an, sagen, du bist doch Christ. Eigentlich dürftest du das jetzt doch nicht machen, oder? Das bedeutet nicht erkennen. Erkennen bedeutet, in einer intimen Beziehung zur Wahrheit, also zu Gott zu stehen. Wenn es heißt, gerettet werden und die Wahrheit erkennen, in einer sehr engen, emotional tief verwurzelten Beziehung zur Wahrheit, also zu Gott stehen. Gerettet sein, zu wissen, das hat mein Leben ausgemacht, das hat mein Leben kaputt gemacht, aber jetzt hat etwas anderes angefangen, nämlich etwas, das dem, was meiner alten Persönlichkeit Schaden zugefügt hat, keinen Raum mehr geben will. Passiert mir das deswegen nicht? Doch, es passiert mir. Aber dann will ich auf diesem, ich habe nicht das Abo und den Freibrief zu sagen, nee, ich habe damit Gott einen Deal, das ist okay, einmal im Monat eine Bank ausrauben, kein Problem. Hin und wieder mal fremdgehen, kein Problem, ich habe mit Gott einen Deal. Nein, sondern es heißt, Dinge, die mir vorher zum Schaden waren, hinter mir zu lassen und eine geradlinige Ausrichtung auf das Dinge, die mich von Gott trennen, dem keinen Raum mehr geben, dass sie mich in Zukunft von Gott trennen dürfen. Es gibt den missionarischen Auftrag, und der heißt, geht hin, predigt die frohe Botschaft. Das bedeutet nichts anderes als, bezeugt meine frohmachende Botschaft. Nachzulesen in Markus 15, Vers 16, Matthäus 28, Vers 18 und auch Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein. in Jerusalem, Judäa, Samaria bis an die Enden der Erde. Dieser Auftrag steht durch die Jahrtausende für alle Christen auf der ganzen Welt. Es ist sozusagen der universelle Auftrag Gottes für die Menschen, sie bekannt zu machen, zu bezeugen. Ich kann nur etwas bezeugen, was ich ja auch erlebe und erlebt habe. Und was bedeutet das für die lokale Gemeinde? Es gibt mehrere hunderte verschiedene christliche Kirchen bzw. Denominationen. Jede hat so ihren Schwerpunkt, mit oder ohne Pastor, vielen oder wenigen Traditionen, verschiedenen diakonischen Schwerpunkten, viele ländermäßige Unterschiede, klassische Choräle, rockiger Lobpreis. Es gibt so auf dem christlichen Markt der Gemeinden gibt es nichts, was es nicht gibt. Bei den Jesus Freaks, eine Gemeindegruppierung, die nennen ihre Älteste die letzten Ärsche. Also das ist so der Titel für sie, weil sie sagen, die müssen für alles herhalten und die benennen das aber auch so. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und jetzt werdet ihr merken, Weihnachten. Es gibt da nichts an Tradition, was es nicht gibt. Und wir versuchen, das eine oder andere als das Richtige. Und so muss man Weihnachten richtig feiern. So muss Gemeinde Jesu richtig funktionieren. Und die das nicht so machen, die sind sowas von daneben. Merkt ihr das? So kommen wir ins Beurteilen. Und wie bei dem Beispiel von Weihnachten gibt es Unterschiedlichkeiten und der Vielfalt keine Grenzen. Schlimm ist nur, dass durch die Jahrhunderte Millionen von Menschen umgebracht und verfolgt wurden, weil sie unterschiedlichen Denominationen angehörten. Und jetzt ein Satz, den wir uns so mal auf die Zunge zergehen lassen sollten. Wer meint, er ist richtig und ist dafür bereit zu töten, liegt auf jeden Fall falsch. Wer meint, er ist richtig und ist bereit dafür, manchmal ja nicht unbedingt mit einem Messer im Bauch oder so, könnte ja einfach nur Rufmord sein, könnte wie auch immer du jemanden ablöschen oder töten. Wer meint, richtig zu sein und ist bereit, dafür zu töten, liegt auf jeden Fall falsch. Eine Kirche bzw. eine lokale Gemeinde muss sich aber daran messen lassen, ob sie dem großen Befehl nachkommt, anderen zu bezeugen, was Christus für sie getan hat. Und hier können wir manchmal so toll Gemeinde spielen. Wir können Gemeinde spielen mit einem super aufgeblähten Programm oder wie auch immer. Es gibt ja die evangelischen Krankenhäuser, die evangelischen Kindergärten, die was auch immer, Altersheime. Es gibt alles auf dem Markt der Möglichkeiten, was Kirchen und Gemeinden an Aktionen am Start haben. Aber ich sag dir, wenn das oberste Ziel nicht darin besteht, dass wir Jesus bezeugen, was er in unserem Leben getan hat, dann spielen wir nur Gemeinde ohne Auswirkung, ohne klaren Auftrag und ohne klare Position. Und hier kann man sich nicht rausreden, Gott hat uns einen anderen Auftrag gegeben. Das haut nicht hin. Das haut definitiv nicht hin. Und jetzt möchte ich es runterbrechen auf uns persönlich. Wir können uns auch nicht damit rausreden, ich habe nicht die Berufung zum Evangelisten. Ich habe nicht die Berufung zum Alpha-Kurs. Ich habe nicht die Berufung zu den Royal Rangers. Ich habe nicht die Berufung für egal was. Ich bin mehr so der Hintergrundmensch. Gott hat dir nicht einen anderen Auftrag gegeben wie mir oder wie sonst irgendjemand in der Gemeinde, sondern es geht bei allem, was du und ich tust in dieser Gemeinde, im Gospelhaus, es geht darum, für uns persönlich, bezeugen wir durch das, was wir tun, Christus als den auferstandenen Retter oder nicht? In unserem ganz normalen Alltag, vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen und darüber hinaus. Es ist egal, welchen Mitarbeiter du bei Porsche fragst. Porsche, wisst ihr, so Sportwagen aus Stuttgart. Ob in der Verwaltung, in der Kantine, ob die Reinigungskraft, ob in der Konstruktion, in der Fertigung, in der Montage, in der im Wareneingang, im Warenausgang. Jeder wird dir sagen können, wofür diese Firma steht. Und alles, was er macht, muss dem Zwecke des Unternehmens dienen. Selbst Betriebsrat und Betriebsratsvorsitzende, die werden nicht in Opposition zu dem Firmenkonzept stehen und in Opposition zu dem großen Ziel, das Porsche hat. Da haben wir Wirtschaftskrise, wird überall von erzählt, alles wird schwieriger. Porsche macht 20% mehr Umsatz im ersten Halbjahr, 1 Milliarde Gewinn. Man muss sich das mal vorstellen, mit so ein paar blöde, bunt angemalte Flitzer, die mitunter noch nicht mal Platz für eine 3-, 5-köpfige Familie haben. Also, aber jeder in dem Unternehmen wird genau wissen, wofür er da ist und dass es das große, ganze Ziel gibt. Und da kann man nicht sagen, der hat wahrscheinlich einen anderen Auftrag oder Plan, Gott hat, wie auch immer, einen anderen Plan für den wie für mich. Ja, wir sind unterschiedliche Menschen und, das muss ich auch euch zugestehen, wir sind auch nicht zu vergleichen mit Porsche oder mit einem anderen Wirtschaftsunternehmen. Aber, und das sagt die Bibel und damit vergleicht es, dass wir im Krieg stehen, in einem geistlichen Kampf. Und der Kampf heißt, dass das Licht gegen die Finsternis kämpft. Der Tod und Teufel, Hoffnungslosigkeit, zerstörerische Gedanken, Hass, Ablehnung gegen die gute, die klare, die wohltuende, frohe Botschaft, dass Jesus rettet, Jesus heilt, Jesus befreit und dass du und ich erleben kannst. Und wenn wir in so einem Krieg stehen, dann ist es egal, ob du im Lazarett, in der Versorgungseinheit, in der strategischen Planung, in der Ausführung, in der Nachproduktion, egal wo du deine Begabung einbringst, wenn es nicht dem großen Ziel dient, Land für den König der Könige einzunehmen, dann ist dein Platz verkehrt. Bei Porsche glaube ich nicht, dass ich einen Mitarbeiter sagen höre, oder so ein Mitarbeiter kann nicht sagen, ich habe eine andere Sicht. Was geht mich das an, was die Firma will? Genauso in so einem Land, wenn wir in einem geistlichen Krieg sind. Was geht mich das Ganze an? Hauptsache, ich habe so meinen abgesteckten Bereich, ich habe so meine im Schwabenland würde man sagen, meine 4 Wände, mein nettes Gärtle, ich habe am Samstag Kehrwoche gemacht und so weiter, dann ist nämlich alles in Ordnung, wenn drumherum eigentlich die Fetzen fliegen und die Bomben einschlagen und Anschläge passieren. Wir können uns das ja wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was in Syrien so gerade am Start ist. Gestern haben wir die Nachrichten wieder anguckt und dann hieß es ja auch noch, komisch, sonst ist bei Olympia schon in der Antike war so, während den Olympischen Spielen war überall Waffenstillstand. Die Leute haben nicht gekämpft während den Olympischen Spielen. Selbst daran hält man sich heute nicht mehr. Das ist völlig egal. Und da kann ich nicht mehr, du und ich, sagen, solange mein eigener Vorgarten klar ist, ist mir egal, was in meinem Land, in meinem Umfeld passiert. Und ich mag uns da einfach auch in der Wahrnehmung die Wahrnehmung schärfen. Was der große allgemeine Plan Gottes ist, dass alle Menschen gerettet werden sollen und die Wahrheit erkennen, muss der Plan einer Gemeinde sein. Wenn sie das nicht macht, spielt sie in der Kirche ohne Auswirkung und ohne im Willen Gottes zu sein. Und das muss auch dein und mein persönlicher Auftrag sein. Wenn der sich nicht darin wiederfindet, was der große allgemeine Plan Gottes ist, dann hast du bisher umsonst gelebt. Laufst du umsonst, dann ist es für nichts am Ende. Und du wirst dich dann fragen, was hat mein Leben für eine Auswirkung gehabt? Und es wird sich nicht damit abtun, zu sagen, ich hab gut gegessen und gut gelebt, zweimal im Jahr Urlaub gehabt, einen tollen Vorgarten und so weiter. Das wird es nicht gewesen sein. Sondern wenn wir sehen, wie es den Dieter berührt, zu merken, er hat da auf dem Camp echt zum einem kleinen Mädchen Liebe gezeigt und hat Liebe zurückbekommen in einer grandiosen Art und Weise. Dann wird Dieter sagen, da könnte ich fast 2 Wochen auf Essen verzichten, aber nicht auf dieses Erlebnis. Und dann muss ich sagen, ey, da schlafe ich denn lieber ein paar Tage schlecht, aber ich habe denn das Erlebnis, dass ich sehe, Menschen haben einen Veränderungsprozess durch mein Dabeisein in Angriff genommen. Ich habe einen jungen Kerl, der ist so, glaube ich, 11 wie der Jonas. Das ist echt ein frecher Sack. Und den kenne ich schon ein paar Jahre. Der ist in einem anderen Stamm. Und das ist echt, ich würde mal sagen, man könnte das salopp sagen, Kotzbrocken. Und ich konnte ihn schon manchmal auf den Mond schießen und habe erst dieses Mal auf dem Camp mitgekriegt, das ist ja eigentlich nur ein Pflegekind. Nur. Und dann dachte ich, wow, was muss der wahrscheinlich schon erlebt haben, warum der so ist, wie der ist. Und ich habe ihn dann beim Verabschieden oder am vorletzten Abend habe ich ihn auf dem Camp dann mal mir geschnappt und gesagt, weißt du, ich sage euch jetzt nicht den Namen, weißt du, mein Kopf gestrichen, du bist echt ein frecher Kerl. Das ist schier nicht zum Aushalten, aber weißt du was, ich mag dich und ich glaube, dass Jesus dich liebt. Und er hat, wie es der Dieter erlebt hat, der hat mich umarmt und wollte mich hier nicht mehr loslassen. Und vorgestern, als wir abgereist sind, ist er extra nochmal gekommen von seinem Teamplatz zu mir und sagt, hey David, ich wollte dir noch Tschüss sagen. Und ich habe gemerkt, wie unsere Herzen sich da echt verbunden haben. Ey, sind wir bereit, Gottes Auftrag anzunehmen? Dass wir nicht sagen, wie bette ich das so irgendwie in meinen Alltag ein, sondern wie gestalte ich meinen Alltag, damit es dem Auftrag Jesu nachkommt? Wie gestalte ich das, dass wir als Gemeinde dem Auftrag nachfolgen können? Nicht gucken, ah, passt es so bei mir rein? Nee, sondern geben wir dem unsere Priorität und ordnen dann vielleicht da persönliche Wünsche ein, zu dem ich ja über der Überzeugung bin, Gott möchte nicht, dass wir Dinge tun, die wir nicht wollen, sondern er möchte, dass wir anfangen, Dinge zu lieben, die er will. Und dass du es mit Freude und Liebe tust. Es bringt nichts in Galgenhumor, hätte ich fast gesagt, im Galgengehorsam zu sagen, ja, wenn es halt sonst niemand anderes macht, dann mach's ich. Und innerlich kriegst du ein Magengeschwüre, weil du dich sowas von verraten verkauft fühlst, denkst, sieht halt sonst niemand die Arbeit. Nein, es geht darum, was wir mit Freude machen. Das wird mitreißen und mitreißend sein. Wir nehmen Gottes Auftrag an, haben wir für uns als Gospelhaus gesagt. Und ich denke, das macht keinen Sinn, wenn du sagst, ich bin da aber für mich persönlich nicht übereinstimmend. Das mag vielleicht ein Gospelhaus sein, das mag vielleicht so das Gospelhaus als Gesamtes, aber für mich individuell hat es keine Auswirkung. Dann muss ich sagen, dann wirst du deine Zeit zwar hier absitzen, aber dein Leben hat keine Auswirkung und keine wirkliche Freude. Okay, über das Gemeinsam werde ich beim nächsten Mal sprechen, predigen. Amen. Ich möchte beten und ich möchte Segen hineinsprechen. Ich glaube, das kann herausfordern, vielleicht auch den einen oder anderen ablöschen. Und ich möchte auch noch vorab echt sagen, ich denke, wir müssen so ein Wort Gottes nicht rausforschen, warum sagt er das oder wie meinte der das oder will der mir was durch den hintenrum sagen, sondern nimm's mal absichtslos als Wort Gottes für dich. Absichtslos in Form von ohne Hintergedanken von einem Menschen. Ja, ich bin Mensch, ich bin sicher nicht neutral, aber das Wort Gottes an sich soll mal so in deinem und in meinem Leben anklingen. Und die Frage, die, bevor ich jetzt bete, nochmal letztes gesagt, ist, was ist mein Part, damit wir als Gemeinde und als Leib Christi dem Auftrag nachkommen? Was kann ich dazu tun? Halleluja, Jesus. Ich bete dich, dass dein Segen fließt. Jesus, wir wollen nicht Gemeinde spielen. Als Gospelhaus haben wir uns gesagt, wir nehmen deinen Auftrag an. Und ich bete dich, dass wir das auch in der unterschiedlichen Begabung, die wir haben, in der unterschiedlichen, vielfältigen Art und Weise, in dem unterschiedlichen Kräfteverhältnis, wo jeder ist, soll dieser Auftrag sich wiederfinden. Dass wenn wir mal eines Tages zu dir kommen, von dir wirklich gesagt bekommen, du treuer und guter Knecht, komm in den Ort, den ich für dich vorbereitet habe. Komm in die Gemeinschaft mit mir. Und dass auch wir echt dann später mal im Himmel sehen werden, wer alles durch mich, vielleicht nicht durch irgendwelche heißspornige Predigt, nicht durch überredende Worte, aber durch dienende, wertschätzende und ermutigendes Handeln, dich bezeugen, selbst durch Krisen hindurch die Ruhe und die und den Respekt zu wahren, anderen gezeigt haben, was du in unserem Leben getan hast. Und so bete ich, Jesus, dass du uns als Gemeinde dort herausforderst, stärkst, ermutigst, einen klaren Weg mit dir zu gehen. Ja, der Auftrag, der soll über unserem Leben stehen und er soll in uns eine Leidenschaft sein. Dass wir nicht mehr essen und nicht mehr schlafen können, wenn wir nicht sehen, dass dein Wille in unserem Leben sichtbar wird. Dass wir nicht mehr den Alltagstrott dahin plätschern lassen wollen, wenn wir nicht sagen, Dinge, die bisher dich nicht ehren. Unzucht, Unreinheit, Neid, Eifersucht, was auch immer es ist. Es soll keinen Raum mehr haben, sondern dein heilendes und deine heilende Kraft, dein wiederherstellender Heiliger Geist, dein Fürsprecher soll in uns die Frucht des Geistes zum Leben bringen. Und hilf uns mit dieser Sehnsucht, einen klaren Weg zu dir hin und zu den Menschen hin zu leben und zu erleben. In Jesu Namen danke ich dir, dass du ein guter Gott bist, ein guter Versorger und dass du eine Sehnsucht danach hast, dass wir kompromisslos dir nachfolgen. In Jesu Namen. Amen.